Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu und bei mir ist der Micha. Ihr hört Intern Moin. Das ist unser Format, bei dem wir die Woche Revue passieren lassen. Unser Wochenrückblick mit Smalltalk und Vorschau auf nächste Woche. Wunderschönen guten Morgen, Micha.
Morgen. Ich habe hier so eine Katze auf dem Schoß, deswegen bin ich ein kleines bisschen vom Mikro entfernt.
Du bist der Bösewicht von Insert Moin. Du bist mein Endgegner. Du streichelst so eine kleine Katze und erzählst mir gleich deine dämonischen Pläne zur Weltherrschaft.
Ah ja, wie die James-Bond-Bösewichte, ne? Die machen das ja, haben ja auch immer. Wie heißt der eine? Goldfinger oder so?
Was weiß ich, von Dr. No bis, keine Ahnung, wer da. Jeder Bösewicht hat eine Katze auf dem Schoß. Das ist einfach der Trope, Micha.
Das stimmt allerdings. Ja, ich schmiede hier gerade Welteroberungspläne für unseren Podcast.
So. Sehr schön. Wir wollen heute ein bisschen Revue passieren lassen. Wir geben euch eine kleine Zusammenfassung, was diese Woche bei Insert Moin passiert ist und welche Themen wir behandelt haben. Dann erzählen wir euch, welche Spiele wir gerade spielen, was euch nächste Woche erwarten wird. Ein bisschen Smalltalk gibt es natürlich auch und ein paar Hausmeister-Durchsagen. Außerdem natürlich, welche Folgen im Archiv freigeschaltet werden. Seit Anfang diesen Jahres schalten wir alle Folgen, die ein Jahr alt sind, also immer parallel zur aktuellen Kalenderwoche, für euch im Archiv frei, im Sinne der Kuration und dass man die dann auch wieder vielleicht ein bisschen nachträglich hören kann. Genau, in diesem Sinne übrigens die Info, wir haben den RSS-Feed jetzt erhöht, dass da mehr Folgen reinpassen. Wir waren nämlich genau an der Grenze, der RSS-Feed, der öffentliche, hatte 100 Folgen immer gelistet und seit wir das Archiv geöffnet haben, waren dann auf einmal nicht mehr alle Folgen dort sichtbar. Das hat dann hinten immer dazu geführt, dass hinter der 100 quasi Folgen wieder rausgefallen sind. Deswegen, falls ihr euch jetzt wundert, ich habe jetzt den Feed auf 150 erhöht. Das heißt, da müssten jetzt auch alle Archivfolgen drin sein, die wir jetzt halt Woche für Woche freischalten. Mehr als 150 ist leider nicht möglich, weil dann fängt langsam an, euer Smartphone zu schmelzen. Also, wenn man das mal ein bisschen probiert, wenn da wirklich jetzt der Feed alle 2293 Folgen, die wir gerade haben, enthalten würde, das würde bei Neuabonnenten erstmal dafür sorgen, dass halt erstmal alles stillsteht und alles irgendwie zusammenbricht. Auch gerade die Menschen, die irgendwie Auto-Downloads eingeschaltet haben oder so, geht leider nicht. Deswegen, wenn ihr ins Archiv geht, wenn noch ältere Folgen gesucht werden, dann einfach auf insertmoin.de oder natürlich auch auf Patreon oder auf Steady, da findet ihr dann auch die Folgen zum Runterladen. Genau.
Ist halt einfach eine technische Beschränkung, die wir nichts machen können. Ist natürlich auch eine Leistung, dass wir es schaffen, den Feed zum Explodieren zu bringen.
Ich weiß noch, bei der Umstellung waren dann alle Folgen als neu markiert, als wir den Serverumzug hatten, damals von Superlevel zu Insert Moin. Das war auch ein großer Spaß. Aber hat dafür gesorgt, dass die iTunes-Charts gefüllt waren mit unseren Folgen. Das war auch sehr lustig. Müssen wir vielleicht mal wieder machen.
Ja, und hier schon mal als Anteasern, wir verlosen diesmal in dieser neuen Folge auch etwas. Das haben wir ja das letzte Mal auch schon so ein bisschen angekündigt. Und was ihr verlost, könnt ihr gerade schon die ganze Zeit hören.
Genau, dann fangen wir doch direkt da mit dem Punkt an, wenn wir schon dabei sind. Wir hatten letzte Woche ja schon gesagt, dass wir das MK4 von Sennheiser verlosen, das MK4 Digital. Sennheiser hat uns dieses Mikrofon zur Verfügung gestellt, uns beiden als Podcast-Muster sozusagen, dass wir das mal ausprobieren und ein bisschen Feedback geben, ob das vielleicht für Podcaster geeignet ist, weil Sennheiser jetzt auch so auf Podcaster durch diesen Zuwachs an Leuten, die jetzt sich für Podcasts interessieren und auch Podcast-Produktionen immer mehr werden, haben die da jetzt eine kleine Marktlücke wohl entdeckt, so wie ich das wahrnehme, haben jetzt auch so eine Support-Seite für Patreon, eine FAQ-Seite, für Podcasts etabliert und haben dann dort so FAQs gemacht, wie man podcastet und wie man in das Podcast-Business einsteigt sozusagen. Das haben wir jetzt getestet die letzten Wochen und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, dann wir wollen da kein Geld dafür für die Verlosung. Wir wollen einfach nur diese Mikrofone haben. Wir wollen ja weiterhin unabhängig bleiben. Das heißt, wir nehmen ja auch kein Geld von Firmen an und machen keine Werbung. Wir sind komplett nur über Patreon finanziert und über Steady. Und von daher haben wir gesagt, dann würden wir gerne eins verlosen. Und das könnt ihr gewinnen, wenn ihr Patreon oder Steady seid.
Genau, vielleicht ist einigen Hörern, also man muss dazu sagen, unser Podcast wird natürlich dann nochmal komprimiert in Auphonic in MP3, das heißt also verlustbehaftetes Kompressionsformat, deswegen hört ihr natürlich nicht die exakte Audioqualität dieses Mikrofons. Es klingt selbstredend besser, Es ist halt einfach klar, dass durch die Kompression da was verloren geht. Aber vielleicht mal hier so ein paar harte Fakten. Also das Sennheiser-Mikrofon MK4 Digital, das ist eine Zusammenarbeit zwischen Sennheiser und Apogee. Apogee, die machen so Audio-Digital-Wandler. Das sind so kleine, das sind halt Teile, die in das Mikrofon mit eingebaut werden. Das ganze Ding wird per USB angeschlossen und nicht per XLR-Kabel über Mischpult und so, wo dann halt das Mischpult selber als Wandlungsgerät fungieren würde. Das heißt, ihr könnt das auch einfach direkt per USB anschließen, das ist schon mal gut. Also spart dann auch Platz und ist für Podcast-Angelegenheiten eigentlich wahrscheinlich auch das Richtige. Also nicht alle haben jetzt irgendwie ein fettes Mischpult bei sich auf dem Tisch stehen und sagen, hey, da packe ich noch ein Mikrofon dran, sondern haben eher so, ne, das Mikro ist halt irgendwie extra dran. Das ist deshalb auch sehr portabel, das ist ganz cool. In diesem ganzen Paket ist leider ein viel zu kurzes Kabel drin. Das ist irgendwie einen Meter lang oder so, wenn überhaupt. Also es ist
echt relativ winzig. Ich habe erst gedacht, du übertreibst völlig und dann dachte ich, wieso? Das steht doch eh neben dem Laptop, das Mikro. Und dann habe ich es hier ausgepackt, aber wir haben beide so ein Setup mit so einem Hebearm, also mit so einem Schwenkarm, wo das Mikro dranhängt. Und für diese Zwecke war es halt völlig zu kurz. Also ich habe dann so eine USB-Kabelverlängerung dran gemacht, damit ging es dann, aber das war nicht so schön, dass das Kabel so kurz ist, das stimmt.
Ja, das ist ein bisschen doof. Also ich habe, das ist vor allen Dingen auch so ein proprietäres Kabel, also hat auf der einen Seite einen Anschluss, wo das nur in den Sennheiser passt. Deswegen musste ich dann tatsächlich so ein Adapterstück kaufen, wo man von USB-B auf USB-A dran geht, um das dann mit einem normalen USB-Kabel zu verbinden. Also die Adapterstücke kosten 2-3 Euro, falls man ein längeres Kabel braucht. Das ist nicht kein Einbruch, aber ich finde bei diesen, da hat Sennheiser ein bisschen gespart. Ansonsten ist auch noch ein Kabel für mit Lightning-Anschluss dabei. Falls ihr das nämlich mit eurem iPad oder mit eurem iPhone verbinden wollt, gibt es dafür dann auch noch mal ein spezielles Kabel.
Das ist richtig cool. Das finde ich
richtig cool. Da ist es auch wirklich mal nicht schlimm, dass es kurz ist, weil, das ist ja dann eh für den mobilen Einsatz gedacht. Und das ist dann ansonsten, dafür ist es echt okay. Nur dieses normale USB-Kabel, das hätte ruhig ein bisschen länger sein können.
Von der technischen Ausstattung noch, ist es ein Großmembran-Echt-Kondensator-Kapsel-Mikro. Das klingt immer so schön. Man sieht es aber auch richtig. Also innen drin, diese Membran ist so elastisch gelagert. Also man sollte jetzt ja nicht wirklich oft ans Mikro stoßen oder so. Aber das soll wohl dafür sorgen, dass auch der Körperschall irgendwie abgefedert wird. Ist so eine goldbeschichtete Membrane. Das hatten wir ja vorher bei unserem alten Mikro auch. Ich finde schon, dass man das hört, wenn es so ein Großmembran-Mikro ist. Man kann allerdings nichts hin und her schalten. Also wir hatten auch schon mal ein ähnliches Mikro, bei dem so ein Kippschalter vorne dran war, bei dem man so verschiedene Raumszenarien auswählen konnte. Also ein Niere oder Kugel oder zwei Kugeln, dass man vielleicht auch darauf reagieren kann, wenn man zum Beispiel jetzt eine Interviewsituation hat oder wenn man mit mehreren Leuten am Tisch um den Tisch herum sitzt. Das fehlt hier leider ein bisschen. Also da kann man nichts umstellen an dem Mikro selber.
Genau, also du meinst wahrscheinlich das Mikrofon von Razer, das
Siren? Genau, wir hatten das Siren vorher, ja.
Genau, das Siren ist ziemlich extravagant, was diese, also das nennt man Richtcharakteristik, das ist der Fachtermini dafür und da hast du völlig recht. Also das hier ist einfach eine Niere. Niere bedeutet, da können sich jetzt mehrere Leute vor so ein Mikrofon setzen, die würden dann auch alle abgenommen werden, aber wenn die sich hinter das Mikrofon setzen, hört man die Stimmen so gut. Also nicht geht auch komplett gar nicht,
sondern halt einfach deutlich weniger. Muss man einfach wissen, wie man das Setup dann macht. Aber für Podcasten sitzt man ja in der Regel sowieso alleine oder maximal zu zweit vor dem Mikro. Also für diese Zwecke völlig ausreichend. Was ich mir da gewünscht hätte, wäre vielleicht noch ein kleiner Lautstärkeregler oder eine Mute-Taste an dem Mikro selber. Das muss man jetzt bei dem hier alles über Software, über seinen Rechner oder über eben das angeschlossene Gerät dann regeln.
Das Wichtigste ist aber natürlich, dass die Sprache stimmt. Und ich finde, da hört man schon, dass es ziemlich gut ist. Also für unterstützten Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hertz hat ein Grenzschalldruckpegel von 141 dB. Das ist für Sprache super und hat die üblichen Sachen. Also sämtliche Frequenz zwischen 44,1 und 96 Kilohertz kannst du machen. Das ist aber auch üblich. Und 16 oder 24 Bit kannst du aufnehmen. Wobei die meisten mit 16 wahrscheinlich sehr auskommen. Und es ist auch von den Maßen her leicht genug, um es halt auch wirklich an so einem Hängestativ zu machen. Also ich habe du hast ja auch so einen Arm, den habe ich auch. Und da reicht es locker. Also es ist irgendwie 480 Gramm oder so schwer. Also es ist nicht so viel, hat ein Metallgehäuse. Also auch genug Gewicht, um so eine Federung dann auch irgendwie zu nutzen. Man braucht ja immer so ein gewisses Gewicht, damit diese Arme überhaupt so richtig funktionieren. Auch ein bisschen austariert sind, das ist ganz gut.
Und vom Gewicht aber trotzdem noch angenehm genug, dass wenn man es eben für mobile Zwecke nutzt, wenn man dann so eine tote Katze da drüber stülpt und dann mobil mit dem Smartphone dann damit zum Beispiel unterwegs ist, dann ist es trotzdem nicht so schwer, als dass einem der Arm abfällt. Also genau die richtige Mischung eigentlich.
Ist gut. Ich finde für ein Mikrofon, das kostet nämlich neu tatsächlich 400 Euro.
440 sogar.
440 sogar? Mhm. Oh. Also ich finde, es hat ein bisschen zu viel Eigenrauschen. Das ist meine größte Kritik. Wenn man das nämlich dann tatsächlich dann später die Rohaufnahmen hört, dann hört man da schon, dass es dann einfach ein bisschen rauscht an einigen Stellen. Das ist etwas, was ich dann später digital dann auch wegmache. Und das Kabel, das sind meine zwei Kritikpunkte. Also ich finde, für die Leute, die jetzt einfach so zuhören und sagen, ich brauche ein Podcast-Mikrofon, ist es gut. Aber da gibt's immer noch Sachen, die besser sein könnten. Das Rauschen an sich ist im Vergleich zu anderen Mikros nicht so radikal. Und es kann auch natürlich auf das Aufnahmeprogramm an. Man kann natürlich auch einen Limiter drüber setzen und sagen, alles unter einer bestimmten Pegel ist halt sowieso nicht aufgenommen. Das geht halt natürlich auch. Dafür ist dieses Mikrofon vom Klang her sehr warm.
Genau.
Also es gibt andere Mikros, so die kosten deutlich weniger. Die haben dafür dann aber auch deutlich weniger Wärme und auch nicht so viel Druck. Also wir müssen jetzt unsere Stimme gar nicht großartig nachbearbeiten, diese schönen bassige Stimme.
Ich finde auch, das passt perfekt zu uns, zu unseren Stimmen. Nein, ich finde jetzt im Vergleich zu den verschiedenen Mikros, die ich bis jetzt in der Podcast-Karriere hier genutzt habe, gefällt mir das klanglich absolut am besten von den Mikrofonen, die ich jetzt ausprobiert habe. Es ist wirklich, man hat das Gefühl, es ist gemacht für Stimmen und für Podcast-Umfeld. Also auch hier in meiner Zimmeratmosphäre klingt es gut. Im Außenbereich habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht getestet. Weiß nicht, wie empfindlich das da ist. Dieses Grundrauschen habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber ich bin auch nicht ganz so audiophil wie du eingestellt. Mhm. Also da bist du mehr drin auch in der Thema, auch weil du ja mit Musik und so auch mehr machst. Das ist mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Ich finde es sehr, sehr gut sogar von der Qualität. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es halt ein krasser Sprung. Also wenn man jetzt ein Podcast-Mikro sich anschaut, da gibt es ja auch schon Einsteigermodelle von 80 bis 100 Euro. Da höre ich jetzt als, ich sage jetzt mal, als nur Podcaster, fällt mir dann im Endprodukt der Unterschied nicht so krass auf, als dass ich sagen würde, das ist der vierfache Preis. Weißt du? So. Mhm.
Ja, das ist halt auch sicherlich etwas für die Audio-Konnoisseure, die halt sagen, na gut, Geld spielt jetzt nicht so eine große Rolle, da hole ich dann auch kein verdrängten Gutes und das wäre so eins, also Sennheiser, man muss ja auch die Haltbarkeit im Auge behalten und ich mutmaße jetzt mal, wir haben natürlich keinen Langzeittest gemacht, weil dieses Mikrofon existiert erst seit, ich glaube, 2-3 Monaten oder so auf dem Markt, deswegen können wir jetzt nicht sagen, wie lange das hält, aber die Namen lassen zumindest hoffen, dass das Mikrofon auch, dass man lange was davon hat. Und das sind jetzt mit USB, es ist halt einfach ein Standard, der auch noch lange unterstützt werden wird und so. Deswegen glaube ich nicht, dass das Ding jetzt nach einem halben Jahr wieder abraucht. Das ist natürlich immer die Gefahr bei so Sachen.
Ja,
und also ansonsten keine Störgeräusche oder so, das ist gut. Also ich hatte mit dem Razer Siren zum Beispiel echt Probleme mit den USB-Ports. Es war nicht so gut abgeschirmt intern, so dass du dann halt auch einfach also wenn meine Festplatte angefangen hat, irgendwas zu machen, hat man das einfach auf der Aufnahme gehört und das war ziemlich doof. Mhm. Und das hier haben wir jetzt tatsächlich hier bei diesem Mikrofon nicht. Das ist also insgesamt von der Arbeitung sehr gut. Sennheiser selber empfiehlt das auch für so Gitarrenaufnahmen und so, also wenn man halt wirklich Akustikgitarren irgendwie noch aufzeichnen möchte, also diese Empfindlichkeit hat das wohl schon, das habe ich jetzt im Spezialansatz nicht getestet, aber dafür eignet sich dann natürlich auch die mobile Aufnahmeweise, dann kannst du halt einfach mitnehmen, ins Studio noch aufbauen oder vielleicht irgendwie noch spontan so Jam-Sessions aufnehmen, dafür ist das sicherlich gut geeignet.
Ich glaube auch. Ja, also es ist auf jeden Fall ein High-End-Produkt, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ich finde es interessant, dass Sennheiser jetzt da eben auch mit so einem High-End-Produkt dann auf den Podcast-Bereich zielt und da quasi jetzt so den Übergang, glaube ich, anbietet zwischen dem richtigen Studio-Equipment und eben diesen Standard 100-150-Euro-Mikrofonen. Also ich glaube schon, dass es da, dass da eine Nische existiert, gerade wenn man auch, wie du schon gesagt hast, vielleicht weitere Verwendungszwecke auch hat für ein gutes Mikrofon. Wenn man ein bisschen Musik noch vielleicht in seinen Projekten mit einbaut, selbst vielleicht auch Musiker ist und Studioaufnahmen macht, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Mischform.
Ja, ich glaube auch ganz cool, dass eben halt die Membran da drin geschockmounted ist. Das ist das, was du halt auch angedeutet hast. Das ist geil, weil man sich dadurch tendenziell auch einfach die Spinne sparen kann, die man normalerweise halt auch braucht. Die
mobilen Genau, ich habe auch keine Spinne dran. Also bei mir geht es ohne Spinne ganz gut. Also Spinne ist quasi nochmal so eine mobile Aufhängung, an der das Mikro dranhängt. Und meins hängt jetzt direkt an dem Arm dran. Und dadurch ist ja die kleine Spinne, die dann um die Membran drum ist, ideal. Genau.
Die Spinne ist dazu gedacht, um so Vibrationen oder irgendwelche Bewegungen, die halt von der Grundfläche, auf der das Stativ steht, das auszugleichen, weil das halt frei hängend ist mit so Spannenschnüren und sowas. Das ist jetzt hier nicht dabei. Also hier gibt's auch in der Packung, ich habe die jetzt gerade vor mir, gibt's halt ansonsten nur so ein ganz simples Mikrofon-Clamp, also eine ganz einfache Klammer, die fürs Stativ und noch so einen Aufbewahrungsbeutel. Und das ist quasi der Packungsinhalt, das ist relativ schmal. Aber nichtsdestotrotz, also das schöne Ding hier, das versende ich in, was haben wir gesagt, 2 Wochen.
In genau 2 Wochen, genau. Wir haben jetzt gesagt, wir geben euch noch ein bisschen Zeit zur Verlosung. Also alle, die jetzt und innerhalb der nächsten 2 Wochen uns unterstützen auf patreon.com/insertmoin mit egal welcher Pledge oder auf steadyhq.com/insertmoin. Also wenn ihr in irgendeiner Form Supporter dieses Podcasts seid, natürlich auch wenn ihr irgendwie mit uns ausgemacht habt, eine Direktüberweisung oder sowas zu machen, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil, wie immer bei uns. Also alle Verlosungen sind immer für alle Supporter und Supporterinnen bei uns gemacht.
Ja, so wie diesen Aufblasdino, den wir letztens verlost haben, da habt ihr echt was verpasst.
Ja toll, jetzt wollen alle diesen Aufblasdino. Das heißt, wir verlosen das am 15., was habe ich gesagt? Am 15. März. Also das ist der Freitag in 2 Wochen. Was knisterst du denn da so rum? Jetzt hört man
das ich pack das ein.
Du packst es schon ein, live.
Ja.
Wir machen kein Unboxing, wir machen ein Inboxing.
Ja, hier, guck mal, ich wollte nur den Inhalt kontrollieren, es ist alles schön sauber und so. Es ist super. Also, boah, es ist auch schön massiv.
Und es ist natürlich nicht das benutzte Mikro von Micha, sondern natürlich ein original verpacktes.
Nee, ist ganz neu. Also eingeschweißt sind jetzt tatsächlich nur die Kabel hier drin. Ey, aber das ist so massiv, das funktioniert auch als Mordinstrument, aber den Tipp habt ihr jetzt nicht von uns.
Also 15. März, Einsendeschluss, der Rechtsweg ist ausgeschlossen um 0 Uhr. Bis dahin solltet ihr Supporter oder Supporterin dieses Projekts sein und dann fallt ihr in den Lostopf und am Samstag, den 16., werden wir das dann verlosen und dann geht die Post direkt am Montag, den 18. März raus und vielleicht seid ihr dann einer oder die glückliche Gewinnerin dieses Podcast-Mikros und startet hoffentlich dann auch einen eigenen Podcast. Den müsst ihr uns dann unbedingt mal schicken, wenn ihr dazu dann bewogen werdet, zu podcasten. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, die zugehörige Videoreihe von Sennheiser, die findet ihr auf de.de, komische Adresse, also de-de.sennheiser.com. Also nicht einfach nur einmal de, sondern zweimal. Und dann /how-to-podcast mit Bindestrichen. Da haben die eine sehr professionelle so Step by Step, also wie etabliert man einen Podcast, wie nimmt man auf, welche Software nutzt man dafür, wie richtet man das Mikro richtig ein und so. Da haben die einen Musikproduzenten und haben mit dem eben zusammen einen Tontechniker, Mark Mozart, und haben mit dem so eine Videoserie gemacht, die wirklich ein paar interessante Sachen dann auch so erzählt, generell zum Aufnehmen und wie und how to. Genau, und dann sind wir gespannt auf euren Podcast.
Jo, geil. Freut mich, dass wir da hier sowas. Ist immer gut, wenn man was verlost. Was auch geil ist, also.
Ja.
Also ist euch bestimmt aufgefallen, dass wir meistens nur Verlosungen machen, wenn wir auch die Sachen cool finden. Also, dass nicht einfach nur irgendwie jeden blöden Schlüsselanhänger raushauen. Das ist cool. Nee, das freut mich echt. Also, es ist wirklich mal was, ist auch wirklich mal was richtig Sinnvolles, so ein Mikrofon und so und einfach mal cool. Also, finde ich richtig gut. Freue ich mich. So.
Gut. Dann machen wir weiter im Programm. Viel Erfolg und viel Glück euch bei der Verlosung. Wir haben ein paar Sachen im Archiv freigeschaltet, über die wir ganz kurz mal drüber gehen können. Wir haben die Folgen 2132 bis 2137 im Archiv jetzt für euch freigeschaltet. Da war zum Beispiel die Tour, also eine meiner Lieblingsfolgen von Daniel. Er hat mir erzählt, wie es bei Ubisoft auf der Developers Conference in Kanada war. Da war er mit seinem Job vom Gamesmarkt damals eingeladen. Da war so eine Deutschland-Delegation quasi, die sich dann dort bei Ubisoft in Kanada, in Montreal umgeschaut hat. War super spannend zu erfahren, wie dort Politik betrieben wird, um Spielehersteller in der Stadt zu halten und vor allem nach Kanada zu bringen. Das ist sehr, sehr spannend. Die habe ich für euch freigeschaltet. EM und Tour, Ubisoft Developers Conference. Und dann hatten wir eine Folge zum Berliner Indie-Spiel All Walls Must Fall. Da habe ich mit der Lara drüber gepodcastet. Hat so ein bisschen was von Syndicate vom Alten mit so Berliner Techno-Szene, also postapokalyptisch. Die Mauer ist quasi nie weggegangen in dieser Geschichte. Wir spielen aber in der Zukunft mit so Zeitreiseagenten und die Mauer ist noch da. Und man ist als Underground-Undercover-Agent in schwulen Techno-Clubs in Berlin unterwegs. Großartiges Setting.
Ja,
hat cool. Leider so gameplay-mechanisch nicht ganz so gut für uns funktioniert, aber war auf jeden Fall spannend, darüber zu sprechen, weil es halt so ein außergewöhnliches Projekt aus Berlin war. Dann hast du über Dissidia Final Fantasy NT gesprochen.
Oh Gott. Oh. Ja. Ja, könnt ihr skippen.
Gut.
Ist nicht so gut. Gut. Also, der
Cast
war natürlich super. Der Cast war, also, das war mit Marvin. Klar, unterhaltsam ist das Spiel, braucht ihr jetzt nicht hören. War jetzt nicht gut. Ist so ein 3D-Brawler für, also Final Fantasy-Fans haben es eh gekauft, für die ist das cool, aber ich glaube, es gibt so gute andere Prügelspiele. Wenn ihr jetzt nicht hart in diesem Prügelspielthema drin seid und jetzt einfach jedes auch mal ausprobieren wollt, dann, was ihr dann in dem Fall sowieso schon gemacht habt, dann braucht ihr das nicht hören. Vergesst.
Genau. beim nächsten Thema war es ein Brettspiel, das heißt Charterstone. Das war aber auch schon öffentlich zugänglich. Das war schon free to listen. Und dann hatten wir Air Memories of Old. Da weiß ich noch, dass wir zwei sehr unterschiedlicher Meinung waren bei dem Spiel. Also auf jeden Fall,
auch
wenn ihr mal eine Folge, Folge hören wollt, wo Micha und ich uns nicht einig sind.
Nein. Ich höre dir gar nicht zu.
Dann müsst ihr Air hören. Ich finde es bis heute etwas langweilig.
Du bist langweilig.
Also, es ist schön, aber langweilig.
Die Folge solltet ihr wiederum hören, weil ich halt eher letztens noch in der Hand gehabt habe, ein bisschen im Regal umsortiert und dann so eher noch in der Hand gehabt und so schöne Erinnerungen geschweckt. So, weißt du, wie wenn man so ein Buch in der, gelesen hat und dann so, das hatte ich hier bei diesem Spiel und das ist ein gutes Zeichen. Wenn man ein Jahr später immer noch das Gefühl hat, das war schön. Tolles Erlebnis. Dann hat
ein Spiel. Weißt du, und wenn ich an Air denke, dann denke ich nur, oh, was für ein verschenktes Potenzial. Gott, es hätte so schön sein können und es ist so rotzlangweilig.
Für dich ist das wie Luft, ne?
Es ist wirklich wie Luft, ja. Das Fliegen ist wunderschön in dem Spiel, aber spielerisch passiert da einfach. Also auch inhaltlich passiert da so wenig. Aber gut, hört euch die Folge an, bevor wir jetzt wieder hier in die gleiche Diskussion verfallen. Und wir hatten eine Preview-Folge zu Far Cry 5. Die macht jetzt heutzutage natürlich auch wenig Sinn. Da war ich auf einem Preview-Event und deswegen konnten wir schon Far Cry 5 vor Release anspielen. Da war ich vor Ort und da war halt die große Fragestellung, wird Far Cry 5 es schaffen, dieses Thema, ja, dieses religiöse Thema, was es hat, also dass die in USA quasi abspaltet, einen Staat mit Militärgewalt an sich reißt und fanatisch irgendwie ihre Religion hinterher hechelt. Kann das irgendwie funktionieren? Ist da vielleicht auch Kritik an Trump und sowas dabei? Und wir wissen ja heute, dass das alles nicht so gut war, die Story nicht so wirklich funktioniert. Und inzwischen ist ja auch Far Cry New Dawn draußen. Also von daher
ist abgefahren, ne?
Ist die Folge wahrscheinlich ein bisschen überflüssig. Die Preview-Folgen, die altern halt schlecht, ist klar.
Das stimmt, ne? Ich finde aber abgefahren, dass New Dawn so krass schnell da ist. Also,
klar, ist ein Spin-off natürlich, aber es ist schon, es kam extrem schnell.
Also, da ist es.
Man muss ja überlegen, es war weniger als ein Jahr. Vor genau einem Jahr war ich auf dem Preview-Event und dann kam ja Far Cry 5 erst deutlich später danach, ein paar Wochen, Monate später und schon ist der Spin-Off da. Manche haben Far Cry 5 wahrscheinlich noch nicht mal durch bis jetzt.
Die Sache ist, nur mal so eine, jetzt mal abschließend hier, ne? Ich finde, stell dir mal vor, New Dawn wäre in dem ursprünglichen Far Cry 5 drin gewesen. Da sagst du vielleicht, naja, das ist so viel Aufwand und so viel Spiel da. Klar, dass die das auskoppeln, natürlich. Aber überleg mal, früher war das so, dass zum Beispiel so ein Spiel wie Super Mario World hatte ja auch die Herbstwelt. Erinnerst du dich? Das war ja auch quasi Apokalypse-Version von Super Mario World. Und das war einfach mal komplett in diesem Spiel drin. Da war irgendwie alles schwerer und das Spiel war quasi dieselbe Karte, nur eben alles in dieser herbstlichen Version. Also es gab bei Super Mario World das normale Spiel mit den X-Level und dann konnte man so ein Geheimnis lüften und dann war dann plötzlich alles in so einer Paralleldimension und man konnte dann irgendwie dann das ganze Spiel nochmal spielen, bloß mit veränderten Assets und mit mehr Schwierigkeit, gab es mehr Gegner und sowas alles irgendwie. Stell dir mal vor, wie mindblown das gewesen wäre, wenn Far Cry New Dawn im Far Cry 5 drin gewesen wäre. Wenn du das Spiel zu Ende spielst und dann kommt so, ja, Apokalypse kommt jetzt. Und dann ist es ja quasi dieselbe Karte, nur mit ein paar kleinen Extras irgendwie drin. Ohne ja, dass
aber,
es nur ein,
das wäre die Sensation. Far Cry ist doch schon so groß. Also Far Cry 5 ist schon so ein riesiges Spiel. Warum sollte das denn noch größer sein? Ich meine, das war ja schon mein Kritikpunkt an Assassin's Creed und Co., dass die Spiele halt so groß werden. Das kannst du nicht, also nee, das fände ich jetzt nicht gerechtfertigt, das jetzt Far Cry 5 oder Ubisoft vorzuwerfen, für das gleiche Geld nochmal ein komplett neues Spiel da reinzupacken. Also wenn, dann müsstest du die Story halt so machen, dass es halb so groß ist und dann passiert irgendwas und du spielst das gleiche Spiel nochmal 17 Jahre später, wie jetzt im Falle von New Dawn.
Ja, aber ist denn das jetzt wirklich so neu? Also was ich so mitbekommen habe, ist es ja quasi dieselbe Karte. Es ist ja wie bei
Far Cry. Ja, und aber es spielt ich 17 finde, Jahre später, es ist komplett neue Grafik-Assets. Es ist ja nur die Map und die Assets sind ja ähnlich und ein paar Charaktere triffst du halt 17 Jahre nach dem Ende von Far Cry 5. Also finde ich schon gerechtfertigt. Es ist halt wie so ein Mini-Sequel. Finde ich schon
okay. Also ich finde, bei Primal zum Beispiel hat man den Unterschied schon sehr stark gemerkt.
Ja, klar.
Klar, da war das halt natürlich schon krass.
Und bei Blood Dragon natürlich auch.
Ja. Genau, da war der Unterschied ja massiv. Aber ich finde, hier bei New Dawn
Ist schon sehr anders.
Ist sehr anders?
Ja, also grafisch und alles hat es ja fast gar nichts mehr mit dem anderen zu
tun. Aber weißt du was? Das werden wir ja sowieso bald besprechen.
Also wir besprechen es bald.
Ja,
wir
genau. Das ist ein spannendes Thema. Das finde ich wirklich. Also, ich will gar nicht sagen, ich finde ja cool, dass das überhaupt. Also, ich will gar nichts gegen diese beiden Spiele. Das ist nur so eine Idee. Also, früher war das halt so, wenn sowas in einem Spiel drin war, plötzlich wurde dann alles anders und das in so eine Parallelwelt irgendwie entdeckt, dann. Ich habe mich total an Super Mario World irgendwie erinnert. Da war ich sowas von weggefegt, damals gab es ja nur Zeitschriften. Und dann stand irgendein Club Nintendo oder so, stand da drin so, ja, wenn du das und das machst, dann kommst du in diese Herbstwelt rein.
Naja, ich meine, sowas wie Nier Automata macht das doch auch noch heutzutage.
Da ja, und sich das war auch wirklich, zwischendurch. Und das war ja so geil. Also, dass man, und das, also es war so unüblich, dass die sich nicht verkneifen konnten, den Hinweis da reinzubauen. Also man konnte nicht davon ausgehen, dass die Leute das Spiel dann einfach nochmal starten. Deswegen hat dann der Publisher dann halt, oder generell die Entwickler dann irgendwie gesagt haben, gut, wir müssen mindestens darauf hinweisen, dass man das Spiel nochmal spielen muss, damit man die Wachen endet. Und dann muss man es ja eigentlich viel mehr, und es ist aber auch jedes Mal anders. Also es ist ja nicht so, dass es dann, sind zwar dieselben Wege, aber völlig andere Geschichten und völlig andere Spielweisen. Das war schon geil. Also nicht umsonst ein moderner Klassiker, das Nier Automata.
Gut, dann lasst uns über die aktuelle Woche sprechen. Da ging es los mit Trials Rising. Das ist auch gleichzeitig unsere Folge der Woche. Da habe ich mir den Jo Hesse eingeladen, ein alter Veteran, nicht nur der Branche, sondern auch bei Trials. Ich habe so ein paar Kollegen, die ich jedes immer wieder mal so auf Events treffe, der Christian Gürnt oder eben auch Jo Hesse. Und wir sind alle große Trials-Fan. Kuro ist auch so einer. Und dann wird immer so ein bisschen über Trials gefachsimpelt, weil wir halt immer sehen auch, okay, das sind immer die 3, 4 Kandidaten, die auf der Xbox dann die Strecken von dir schlagen oder eben dann deine Zeiten versuchen zu brechen. Und Jo Hesse gehört da auf jeden Fall dazu. Der ist bekannt von der PC Action von früher, war dann viele Jahre auch in der Szene weiterhin aktiv und ist jetzt Chefredakteur von Gronkh bei Gronkh TV quasi angestellt und podcastet dort auch. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Crossover-Folge machen. Das heißt, diese Besprechung von Trials Rising, dem neuesten Ableger dieser Serie, könnt ihr auch beim Gronkh-Podcast Start und Select hören. Cool. Ist, glaube ich, noch nicht ganz online, aber es taucht dann dort auch auf und ist bei uns jetzt dann auch die Folge der Woche. Hört ihr quasi morgen in voller Länge mit Jo Hesse und mir.
Jo Hesse. Genau.
Joachim natürlich.
Ja, das ist unsere Umgangssprache.
Onkel Jo heißt
nennt Onkel er sich Jo. Ja. Am Dienstag Le Buffet natürlich wieder. Und es ist ein jedes Mal ein schmackhaftes Fest. Buffet. Also dort fasst du zusammen mit dem Attila, was für Spiele in diesen, wie soll man das nennen, in diesen Plusprogrammen irgendwie drin ist, drin sind. Und das ist, da fließt, man muss an dieser Stelle sagen, da fließt einfach eine unfassbare Arbeit rein. Es ist sehr, sehr viel Aufwand und wird aber von vielen Hörern aber auch sehr gerne gehört. Haben wir schon oft das Feedback gehört, dass es für viele auch sehr nützlich ist, weil sie sich dann, ne, das neue Programm wird ausgewechselt und man fragt sich, ja, soll ich mir jetzt eins von diesen Spielen irgendwie vornehmen? Und es ist eine ziemliche Challenge, weil jetzt auch wirklich einige Sachen dazugekommen sind im Laufe der Zeit und weil man schon mit diesen PS Plus und mit Xbox Live einiges zu Xbox Gold einiges zu tun hat. Und,
absolut. Und Twitch fängt jetzt auch noch an. Twitch Prime hat jetzt noch Spiele. Nintendo Online hat Spiele. Und deswegen waren wir auch ganz happy diesen Monat. Der Attila, der wirklich die größte Arbeit reinsteckt und sich wirklich alle Spiele dann nochmal anschaut. Ich ziehe ihn dann immer ein bisschen auf, wenn er wieder irgendwelche Visual Novels testen muss. Der freut sich jetzt nämlich sogar ein bisschen, weil Sony streicht jetzt alle PS3-Spiele. Das war der letzte Monat, bei dem PS3-Spiele in dem PlayStation Plus-Programm dabei waren und alle PlayStation Vita-Spiele. Die PlayStation Vita wurde jetzt ja auch eingestellt und beendet ihre glorreiche Zeit. Und deswegen hat Sony jetzt gesagt, okay, im PS Plus-Programm gibt es jetzt nur noch PS4-Spiele. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das verändert. Der Preis bleibt gleich. Aber noch scheint es keinen großen Shitstorm zu geben. Bedeutet aber, dass wir wieder ein bisschen mehr Luft haben bei Le Buffet, uns vielleicht auch über den Tellerrand der beiden großen Konsolen umzuschauen und mal zu gucken, was vielleicht bei Nintendo da so passiert. Also von daher, die sind immer circa eine Stunde lang, die Folge, dass wir alle Spiele durchkriegen. Und ein bisschen Luft gewinnen wir jetzt dadurch. Bin gespannt, was da passiert.
Ja, ist ja auch spannend, was jetzt zukünftig da passiert mit Nintendo und Microsoft, die ja auch angekündigt haben,
dass die liebäugeln so ein bisschen miteinander.
Ja, das ist aber auch schlau. Also aus wirtschaftlicher Sicht macht es ja schon Sinn, sich gegen Sony aufzustellen. Zumal Sony ja auch jetzt irgendwie, also wie soll man es sagen, also sich seiner Rolle ein bisschen zu sicher fühlt vielleicht und das Gefühl hat, dass da jetzt ein bisschen mehr Entwicklung bei Xbox und bei Nintendo irgendwie vonstatten geht, ist so mein persönlicher Eindruck. Und bin ich mal gespannt. Also sowas ist dann natürlich immer ein Zeichen, was da geht. Also auf jeden Fall werden diese Abos und diese, ich sag mal, das Netflix für Spiele wird einfach nicht so schnell verschwinden. Das ist wird kommen und wird in Zukunft wahrscheinlich so ein gängiges Geschäftsmodell sein. Bin ich sehr froh, dass ihr da eine Übersicht macht. Ist auch übrigens ganz cool, weil das sind immer so ältere Titel. Ist ja auch immer ganz gut, einen Blick zurück zu haben, was damals irgendwie passiert ist. So Spiele werden ja nicht automatisch schlechter, nur weil sie alt sind.
Nee, nicht unbedingt, nee. Nee, man merkt schon aber manchmal tatsächlich sehr, dadurch, dass man sich diese Spiele wieder anschaut, wie verklärt man manche Spiele in der Erinnerung hatte. Ja. Also gerade irgendwelche 3D-Shooter oder so altern doch deutlich schlechter. Was mich auch tatsächlich dazu bewogen hat, kleiner Vorgriff auf nächste Woche, einen Brunch zu machen zu dem Thema, was bedeutet es eigentlich, das Spiel ist schlecht gealtert? Wir haben uns mit den Jungs von ABXO verabredet und werden nächste Woche da auch einen Cast zu machen über dieses Thema Spiele altern und was bedeutet es eigentlich, was heißt diese Floskel und was bedeutet das für uns?
Ja, sind da sehr prädestiniert für zu. Genauso wie Brettspiele, die sind quasi schon immer alt gewesen, das können wir Mittwoch skippen.
Brettspiele altern tatsächlich sehr gut im
direkten Vergleich. Oh nein!
Wirklich, tatsächlich, weil ja die Grafik veraltet nicht so. Also man hat natürlich schon manchmal so MB-Spiele aus den 80ern, 70er Jahren, wo man dann so denkt, boah, sieht das alt aus, ja. Aber wenn du ein gutes Brettspiel hast, das ist ja meistens so dermaßen abhängig von der Mechanik und wenn die gut ist, dann sind die Grafiken, wenn das jetzt so Mittelalter-Grafik ist oder weißt, wenn du da an Siedler denkst, das sind halt irgendwie Landschaften und Getreidefelder, das wird nicht wirklich alt im Vergleich zu einer 3D-Grafik oder zu einer Pixeloptik, wo sich die Technik halt weiterentwickeln. Beim Brettspiel, ich sage jetzt mal so, die Drucktechnik und die Pappequalität, die hat sich in den letzten 20 Jahren jetzt nicht so gravierend geändert. Ja? Der Spritzguss bei Plastik, da könnte man vielleicht noch am ehesten sehen, ob ein Spiel alt oder modern ist. Aber genau, ist die passende Überleitung. Mittwoch, Le Brett, haben wir über 6 verschiedene Brettspiele gesprochen und da werde ich jetzt auch gar nicht im Detail eingehen. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mit Stefan und Daniel darüber zu quatschen.
Sehr cool. Ne, also es hören ja auch viele, spielen auch viele Leute noch Brettspiele. Also das ist auch so ähnlich wie, so wie Le Buffet, so eine Zusammenfassung halt von mehreren Sachen, mehreren Themen. Das ist cool. Ich habe nur echt bei Brettspielen Brett voll im Kopf, weil ich keine Ahnung davon habe. Deswegen mache ich immer so Witze. Aber das nächste Spiel, Alter, am Donnerstag, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf gehabt, weil das ist etwas, das eigentlich total in meinem Beuteschema fällt und ich habe leider erst, oder was heißt leider, also ich bin eigentlich sehr froh, dass du das zusammen mit der Elena besprochen hast, weil ich die total gerne im Podcast höre. Und zwar handelt es sich um Eastshade und das ist so ein Adventure, wo es um Malerei geht und das ist komplett gewaltfrei, das ist schon mal ziemlich cool.
Und im Gegensatz zu deinem Spiel vom Freitag, genau.
Ja, darüber reden wir gleich. Aber das ist wirklich ein Spiel, was sehr, sehr stark so eine künstlerische Note anspricht, weil du da in Gemälde reingehst sozusagen und diese dann auch erforscht und so. Und es ist so, also auf einer
Nicht ganz. Also es ist tatsächlich bodenständig. Das habe ich nämlich auch erst gedacht. Ich dachte erst, es ist ein Spiel über über die Malerei. Ja. Und dann habe ich es gespielt und habe festgestellt, es ist sehr viel bodenständiger, als man denkt. Man läuft durch eine Landschaft, man spielt als Protagonistin eine Malerin, die einen Schiffbruch erleidet, so ganz rollenspielmäßig, landet sie dann so in einer unbekannten Gegend, hat kein Geld, ist eben schiffbrüchig, kommt in so ein Dorf und es hat so ein bisschen so Skyrim-Atmosphäre. Ja? Du redest dann mit den Leuten, fragst dich erstmal rum, was ist denn hier los, bekommst dann eben so ein bisschen die Kultur des Landes irgendwie beigebracht, sind alles so Fabelwesen, also so anthropomorphe Tiere. Und redest dann mit den Leuten und kriegst dann so richtig Quests aufgegeben. Also du musst für den einen irgendwie diesen Gegenstand besorgen, der andere möchte, dass du irgendwas von A nach B bringst. Mit der dritten Person kannst du irgendwie ein dunkles Geheimnis rausfinden, irgendwie Familienprobleme und so weiter und so fort. Und um dein Geld zu verdienen, also du willst dann zum Beispiel in die nächste Stadt laufen, da ist dann eine Zollbrücke und die sagt ja, du brauchst halt irgendwie 60 Glimmersteine, so ist die Währung von diesem Land. Und dann, was bist du? Du bist ja Malerin. Also fängst du an, Bilder zu malen und die zu verkaufen. Das heißt, du bietest den Leuten dann an, Bilder zu malen. Also mal ein Porträt, mal möchte einer, der ist Architekt der Stadt gewesen, der möchte dann irgendwie als Andenken, weil er wegzieht, nochmal so einen schönen Blick auf seine Stadt haben und so weiter. Und dann malst du Bilder. Aber du läufst nicht in Gemälde rein, sondern die Welt ist einfach so schön und malerisch, dass du überall, wo du bist, nach Motiven suchst und fängst dann wirklich an, deine Staffelei aufzustellen und malst dann Bilder. Das ist eine ganz simple Mechanik, das ist eigentlich wie ein Screenshot-Tool. Du wählst dann mit deinem Controller einfach aus, welches Motiv du gerne haben möchtest, klickst auf X, press X to Screenshot, to paint.
To pay respect.
Dann to paint respect, genau.
Ja, ja.
Und dann malst du dieses Bild und dann kannst du das dem oder dieser Person aushändigen, bekommst dann Credits und kannst dann weitermachen. Und durch das Erfüllen von Quests und durch das Entdecken von der Landschaft bekommst du Inspiration. Und das ist sozusagen deine Energiequelle, um Bilder zu malen. Und du musst aber auch immer wieder noch neue Materialien sammeln, um Dinge zu craften. Also du musst halt auch deine eigenen Leinwände bauen. Du musst also Holz und Stoff sammeln in dieser Welt, um Leinwände zu haben, damit du eben weiter voranschreitest und lernst dann nachher auch andere Dinge. Du kannst dann auch ein Floß bauen und so weiter. Also es ist so ein Rollenspiel light, ohne Gewalt, mit einem malerischen Thema. Aber es ist jetzt nicht so artsy-fartsy, dass du irgendwie in Gemälden oder so rumgehst. Also das Thema des Spiels ist eigentlich nicht so sehr das Malen an sich, sondern wirklich das Entdecken und die Exploration dieser mystischen Welt.
Ach, das ist interessant. Schön. Ja, ich habe nämlich so ein bisschen Gameplay gesehen und dachte, dass wir jetzt genau dieses durch die Gemälde laufen, weil es echt wunderschön aussieht.
Ja.
Hab jetzt aber auch so ein bisschen abgeleitet von Layers of Fear, was ja so die Gruselrichtung der Malerei betrachtet. Die dunkle Seite der Malerei. Dass das hier so quasi die positive, also ist ja auch die positive Version, das sind auch wirklich schöne Bilder. Interessant. Nee, aber trotzdem cool. Aber gibt's nur für, gibt's das auch für Konsole?
Noch nicht. Also die haben ein kleines Indie-Studio aus UK, die haben das jetzt eben für PC erstmal gemacht. Mac und Linux ist jetzt die nächste Portierung, die dann kommt. Und dann wird's dann auch für die Konsolen gemacht. Aber soll dieses Jahr noch erscheinen. Ist jetzt, denke ich, auch nicht so schwer. Ist halt eine ganz normale 3D-Engine. Also wird garantiert kommen. Aber cool. Ist noch nicht verfügbar.
Da bin ich aber mal gespannt, ja.
Genau.
Das nächste Spiel gibt's für alle Plattformen. Das habe ich jetzt am Freitag besprochen. Also quasi vor, vorgestern. Vorgestern.
Nee, gestern,
ja. Je nachdem, wann ihr halt. Also letztens.
Und für uns heute, aber gestern. Also am 1. März war Embargo-Ende. Ist denn das Spiel schon raus? Das ist vielleicht das Entscheidende.
Das ist entscheidend. Okay, also das Spiel ist schon raus. Es ist am Freitag, den 1. März erschienen. Mhm. Und zwar handelt es sich um Dead or Alive 6. Das ist der, wie der Name schon sagt, der sechste Teil der Dead or Alive-Serie. Das ist eine große Prügelspielserie, die wahrscheinlich sehr vielen Leuten bekannt ist. Also eine der Platzhirsche, die neben Street Fighter und neben Soul Calibur auch einfach immer in regelmäßigen Abständen kommen. Und es ist das erste Das erste Dead or Alive.
Tekken
gibt's auch noch.
Wie wär's damit?
Es ist das erste Mortal Kombat und Tekken. Nein, das erste Dead or Alive, das für die aktuellen Konsolen erscheint, weil es vorher nur eine erweiterte Version von einem Last-Gen-Titel gab, wenn man das so sagen kann. Und das ist, ja, es ist geil. Also es ist Dead or Alive. Dead or Alive ist natürlich bekannt durch die attraktiven Darsteller, vornehmlich, aber wir haben uns in diesem Cast aber ganz wirklich explizit auch voll auf das Gameplay konzentriert, weil das immer ganz gerne so ins Hintertreffen gerät. Also man redet erstmal natürlich über die das, was man visuell kommuniziert. Aber eigentlich ist Dead or Alive geil, weil es so ein richtig cooles, eigenständiges Kampfsystem hat, das sich halt einfach nicht zu Tekken und zu Soul Calibur und zu Street Fighter ähnelt und den ganzen anderen Prügelspielen. Und das ist, weil es sehr, sehr konterlastig ist. Also es gibt, du kannst sehr viele Bewegungen kontern und hast dadurch viele, viele Möglichkeiten, auf die Gegner zu reagieren. Und es ist fallschnell, es ist ästhetisch total gut gemacht, es ist sehr explosiv. Also es gibt eine Stage, wo lauter Schießpulver im Hintergrund rumliegt und dann explodiert alles. Mhm. Das ist so eine Stage, wo Michael Bay sich freuen würde. Und es ist elegant. Also,
aber das war doch immer bei DOA, war das doch immer ein Alleinstellungsmerkmal, dass man durch die Wände brechen kann. Ja. Manchmal konnte man ja richtig auch die Stages runterfallen und hatte dann eine andere Region. Das hat mir immer sehr gut gefallen.
Das ist super. Das ist auch hier auch wieder so. Das sind also diese Qualitäten, die man von Dead or Alive vorher kennt, die sind auch hier wieder mit drin. Und sie haben einfach genau auf die richtigen Aspekte Wert gelegt. Zum Beispiel, dass jeder Charakter, es sind nicht so viele Charaktere, es sind so knapp 20, dafür ist aber jeder von denen aber auch komplett anders als der andere. Jeder hat einen ganz eigenen Kampfstil. Da gibt es jetzt keine Copy-Charaktere, die jetzt irgendwie Elemente von einem anderen Charakter kopieren und so, sondern jeder muss auch wirklich erlernt werden und so. Und die Stages sind hier auch mal wichtig. So ähnlich wie bei Mortal Kombat, wo du ja immer im Hintergrund drauf achten musst, dass du da irgendwie Sachen, Elemente als Sprungschanze oder so benutzen kannst. Hast du hier zum Beispiel, also ein einfaches Beispiel, es gibt Wrestling-Charaktere, es gibt Tina und ihren Vater. Den Namen habe ich jetzt von ihm gerade.
Bibi und Bass, Tina.
Bass heißt er, glaube ich, ne? Und der hat, das sind Wrestler. Und die können natürlich in Stages, wo die in einem Ring, in einem Wrestling-Ring stattfinden, können sie natürlich Wrestling-Moves machen, die anderen nicht drauf haben. Das sind so spezielle Sachen. Andere Gegner benutzen dann irgendwelche anderen Hintergrundelemente und so. Und das ist ziemlich cool. Und es ist halt einfach voll schnell. Macht irre Spaß, das mit Freunden zu spielen und einfach ein rundum gelungenes Prügelspiel. Mhm. Klingt gut. Habe ich zusammen mit der Miet besprochen, die sich jetzt überlegt, ob sie davon was crossplayt.
Ja, sehr schön. Immer gleich Inspiration.
Genau.
An der Stelle übrigens, wir haben zweimal passend zum Embargo-Ende diese Woche Spiele besprochen, nur weil es ja in den letzten Wochen öfter mal so Thema war, hey, ihr habt irgendwie gar nicht mehr so aktuelle Themen. Eastshade kam übrigens auch erst jetzt raus, die Tage, also nur so als Hinweis mal, dass wir jetzt auch, wenn wir natürlich die Gelegenheit haben, dann nutzen wir das schon auch gerne, wenn wir durch die frühzeitige Bemusterung dann auch dazu kommen, dann ist es natürlich schon auch unser Ziel, irgendwie zum Embargo-Ende oder zum Release ein Spiel zu besprechen. Das hat jetzt in den letzten Monaten so nach Daniels Weggang vielleicht nicht mehr ganz so oft funktioniert, aber auch einfach, weil halt dann Spiele erschienen sind, die uns nicht so ansprechen. Und jetzt gerade zum Beispiel Trials Rising, ich fieber seit Monaten auf dieses Spiel hin. Du bist ein großer Prügelspiel-Fan, also da hat es jetzt halt einfach gut gepasst. Und nächste Woche wahrscheinlich schon auch wieder.
Ja, also wenn wir, genau, das wollte ich, das ist eine gute Überladung. Mein lieber Freund, also es gibt so Spiele, also wenn die angekündigt werden, ne, dann läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Und der nächste Titel ist so einer. Ich darf über den noch nicht sagen, weil, wie gesagt, das ist Embargo und so. Aber ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass sehr viele Menschen sich darauf freuen. Ich mich auch. Und zwar Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 spiele ich gerade. Und ich hoffe sehr, dass wir das nächste Woche unterkriegen. Ich bin da zuversichtlich. Es gibt ja immer noch so einen kleinen Unsicherheitsfaktor, was das betrifft. Manchmal klappt es halt doch nicht mit der Aufnahme. Aber das kommt bald. Ja. Also unsere Besprechung wird auf jeden Fall in den Startlöchern. Also das ist, freue ich mich sehr drauf. Und das ist quasi das, worauf ihr euch demnächst freuen könnt, von meiner Seite aus.
Genau, schon ein kleiner Teaser. Mehr kann man tatsächlich noch nicht dazu sagen, wegen NDA,
klar,
die wir dann eben auch haben. Ich habe auch noch ein Spiel, was auch unter NDA ist, kann ich aber den Namen schon mal sagen, nämlich nicht Stay Alive, sondern Left Alive. Ich denke immer an John Travolta. Staying Alive.
Ja.
Left Alive werde ich mir die nächsten Tage anschauen. Ich habe es auch noch gar nicht. Ich kann noch gar nichts dazu sagen, aber das wird jetzt demnächst kommen. Und das hat dann auch Embargo und kommt auch nächste Woche raus. So ein Stealth Third-Person-Shooter. Erinnert vom Design her so ein bisschen an die Metal Gear-Spiele. Bin sehr gespannt, was das wird von Square Enix.
Ist es denn Armor Core? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Zweifeln. Ich glaube aber schon, ne?
Nee, es ist das Design von Yanase, also der auch die Mechs und so für Ghost in the Shell, Arise und Mobile Suit und Xenoblade Chronicles und so gemacht hat.
Ja.
Und Kojima Productions steckt mit drin wegen dem Charakterdesign, deswegen erinnert es halt auch so ein bisschen an die Metal Gear. Und Nabeshima, der die Armored Core-Reihe gemacht hat. Er ist der Director von Left Alive. Und das kommt jetzt eben für PlayStation 4 und Steam. Und ich bin sehr gespannt darauf. Also macht einen guten Eindruck.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, auf den ersten Blick sieht es voll aus wie Metal Gear.
Ja, allein schon vom Cover.
Ja, ja. Also wahrscheinlich bewusst. Also wahrscheinlich, wenn man das jetzt...
Ja, klar. Ja, man will, wenn es der Character-Designer ist, dann ist es ja auch kein Wunder. Also wenn man sich den holt, dann sieht so ein Spiel halt auch danach aus ein bisschen.
Man wird wahrscheinlich den Itch auch kratzen einfach, weil, weil man Egier nicht mehr ist und... oder weil halt das letzte
so
bekloppt war.
Lass uns nicht über Survive reden. Ja, und dann habe ich ja schon angesprochen, wir planen nächste Woche eine Crossover-Folge mit ABXO. Das sind die zwei Kollegen, die vor ihrem Game 2-Beschäftigung und Rocket Beans-Beschäftigung auch ja schon öfter hier im Cast waren. ABXO war auch ein sehr, sehr cooles Projekt, was ja derzeit ein bisschen brach liegt. Also die Videoformate von den beiden, vom Sebastian und vom Elias. Und die haben jetzt aber wieder angefangen zu podcasten, neben ihrer Arbeit bei Rocket Beans und Game 2, und haben ABXO B-Sides entwickelt, ein sehr kreatives Podcast-Format. Und da wir die beiden einfach sehr gerne mögen, habe ich gesagt, lass uns doch mal wieder zusammen casten. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und wir machen einen Brunch zum Thema, wie altern eigentlich Spiele oder warum altern eigentlich Spiele. Also der Name, der ist noch nicht so ganz fix. Wir müssen mal überlegen. Also das Thema ist auf jeden Fall, was wir gerade auch schon angesprochen hatten. Warum sagt man manchmal, das ist aber nicht gut gealtert? Was bedeutet das eigentlich? Und darüber wollen wir diskutieren. Der Termin steht für nächste Woche. Und wir müssen mal gucken, auch von der Nachproduktion her, könnte das dann so Ende der Woche klappen? Müssen wir auch mit den ABXO-Jungs eben abklären, wann dann die Folge bei denen kommt. Also aber auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche kommt dann der Brunch dazu. Und ich spiele gerade mit einer riesen Begeisterung Ape Out. Das habe ich gestern angefangen, auch auf Twitch ein bisschen gestreamt nebenher. Es ist so gut. Es ist so fantastisch. Ich habe das auf der Gamescom-Folge schon angespielt und da schon sehr von geschwärmt. Neues Spiel von eben bei Devolver Digital erscheint es. Und es ist fantastisch. Man spielt so von oben drauf einen Affen. Und man spielt sich durch Jazz-Alben und prügelt sich durch die Welt. Aber man kann eigentlich nur fliehen. Also man kann sich Leute schnappen und gegen die Wand klatschen. Ja. Und die Menschheit will dich eben immer wieder gefangen nehmen. Und du versuchst als Affe einfach auszubrechen, beziehungsweise als Gorilla. Und es hat einen ganz eigenartigen Grafikstil. Es hat eine unfassbar dynamische Musikuntermalung, wie so der Schlagzeuger von Whiplash.
Ach, geil.
Den Film gesehen
hast. Ja, das ist ja cool. Ja. Ja.
Also diese Szene bei Whiplash, wo der Direktor ihn so quält, ja. Das ist quasi der Soundtrack des Spiels.
Geil.
Es ist unfassbar gut. Und darüber werde ich mit dem werten Herr Siegel aus Österreich sprechen. Mhm. Die Aufnahme ist noch nicht fertig. Wir haben uns für Dienstag verabredet. Das heißt, es wird wahrscheinlich die Mittwochfolge. Das ist so der Plan. Und wenn wir gerade beim Stichwort Twitch sind, ein guter Hinweis. Ihr könnt uns kostenlos auf Twitch supporten. Wir haben nämlich festgestellt, dass viele von unseren Hörern und Hörerinnen haben Amazon Prime. Also viele haben einfach das Abo bei Amazon Prime, um nicht nur den schnelleren Versand zu haben, sondern eben halt auch dieses Netflix-Videodienst von Amazon zu nutzen. Und wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr einfach auf twitch.tv/manustreamt geht. Also Manu streamt, dann könnt ihr uns dort ein Abo hinterlassen. Das ist ein Service von Amazon Prime, weil die ja Twitch gekauft haben, haben die gesagt, okay, dann könnt ihr einmal im Monat kostenlos einen Twitcher supporten. Das haben die einfach gemacht, um ihre Plattform Twitch zu pushen und die Leute, die dort aktiv sind, eben einen Anreiz zu schaffen. Und dann bekommen wir von den 5 Euro, die dann da quasi der Value sind, also dieser Gegenwert, bekommen wir 2,50. Das heißt, wenn ihr uns jetzt auch vielleicht hört und sagt, ich kann mir das gerade nicht leisten mit Patreon und mit Steady, ich würde euch aber trotzdem gerne unterstützen, dann ist es eine ideale Möglichkeit, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, twitch.tv/manustreamt und dann kriegen wir ca. 2,50 für euren Klick. Das wäre natürlich richtig, richtig großartig, wenn ihr da mal vorbeischaut, auch wenn ihr uns unterstützt und vielleicht jetzt gar nicht so Twitch-affin seid. Ihr müsst da nicht viel machen, der Account ist automatisch verknüpft mit eurem Amazon Prime-Abo. Ihr müsst nur mit Amazon eingeloggt sein und dann ist oben so ein kleines Pulldown, kostenlos abonnieren, Prime-Abo, Prime-Subscription heißt es, glaube ich. Und dann kriegen wir ein bisschen was davon ab. Das wäre sehr schön.
Das ist cool, das wäre wirklich cool. Ja, das haben wir auch jetzt irgendwie vorher gar nicht bemerkt.
Ja, man muss sich da erst freischalten. Also ich musste da jetzt erst eine Zeit lang für streamen, dass dann diese Subscriptions freigeschaltet werden. Also das kann man nicht automatisch bei Twitch. Man muss dann schon eine Community aufbauen, die haben wir ja. Man muss dann so und so viel Follower haben auf Twitch. Man muss insgesamt so und so viele Stunden in einem Monat mal streamen, Interaktionen mit der Community haben. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen eben ein bisschen vorangetrieben, habe öfter mal gestreamt, wenn ich Folgen vorbereitet habe. Und deswegen ist das jetzt freigeschaltet. Deswegen für euch der Hinweis, geht doch da mal vorbei und klickt uns ein Abo. Das war es dann auch schon für diese Woche. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns morgen an dieser Stelle wieder hören. Wundert euch übrigens nicht, wenn die Folgennummern jetzt wegfallen. Habe ich ja auch noch gar nicht erzählt, Micha. iTunes möchte jetzt nicht mehr, dass man Folgen benennt im Namen. Also das heißt, die Folgennummern werden jetzt rausfliegen. Die haben so ein neues FAQ rumgeschickt an alle Podcaster, dass sie das irgendwie doof finden und uneinheitlich, wenn der Folgenname eine Folgennummer beinhaltet. Das heißt, unsere normale Benennung IM2937 oder so weiter, die fliegt jetzt raus ab nächster Woche, weil dafür gibt es ein eigenes Tag. Da haben sie ja nicht ganz Unrecht. Also in den Metadaten der Podcast steht ja eine Folgennummer schon drin. Und das heißt, wenn du irgendwie in deiner Podcast-App deine Folgen sortierst, auch wenn die jetzt irgendwie chronologisch sind, auch wenn du einen seriellen Podcast hast, dann musst du die Folgennummer ja nicht in den Namen reinschreiben, weil das Tag weiß ja schon, welche Folgennummer das ist. Das machen wir ja auch. Also unsere Folgen haben alle eine Folgennummer an der richtigen Stelle im Tag. Deswegen werden wir jetzt von der Benennung dann das ein klein wenig anpassen und einfach diese Folgennummer aus dem Folgennamen rausschmeißen. Also nicht wundern, in dem Dateinamen wird es wahrscheinlich trotzdem noch drinstehen, aber in der Beschreibung selber tauchen diese Nummern nicht mehr auf. Ist komisch. Also alle wundern sich, was das soll von iTunes, aber es macht es natürlich vielleicht ein bisschen klarer von der Benennung im iTunes.
Ist ja auch noch nie passiert, dass man sich bei Apple gefragt hat, was die eigentlich rauchen. Nee.
Aber gut. So ein bisschen aufräumen, so ein bisschen Übersicht schaffen. Ich denke auch, dass da jetzt nichts groß passiert, wenn man die Nummern drin lässt, weil sehr, sehr viele große Podcasts haben ja dann auch einfach eine Nummer drin, aber andererseits ist es natürlich auch überflüssig, so eine Folgennummer in der Beschreibung zu haben, wenn es Metatext
gibt.
Klar. Ist ja für uns jetzt auch nicht wichtig. Wir sind ja nicht chronologisch angeordnet von den Inhalten. Gut, nur als Info für euch, das noch als Rausschmeißer. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder, wenn ihr wollt, auch ab Montag auf patreon.com/insertmoin und steadyhq.com/insertmoin könnt ihr euch ein Abo klicken und dann kriegt ihr jeden Tag eine neue Folge von uns. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende, Micha, und wir hören uns demnächst wieder.
Alles klar, dir auch ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.